Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Im August ist Sommer und hier im Deutschlandfunk Kultur ist nochmal besonders Sommer, nämlich Lyrik-Sommer. Wir stürzen uns in Gedichte in diesen Wochen und heute machen wir das zusammen mit der Lyrikerin Daniela Danz. Seien Sie willkommen, Frau Danz.
Guten Tag, Herr Mayer.
Kurze Vorstellung vielleicht am Anfang. Daniela Danz ist Jahrgang 1976 in Eisenach geboren, lebt in Kranichfeld an der Ilm heute als freie Autorin. Außerdem leitet sie noch das Schillerhaus im thüringischen Rudolstadt. Ihr jüngster Gedichtband, der heißt Wildnis. Und für Gedichte aus diesem Band hat sie im vergangenen Jahr den Deutschen Preis für Nature Writing bekommen. Frau Danz, was sagen Sie denn selbst? Warum sind Ihre Gedichte eigentlich Nature Writing?
Ja, das Nature Writing ist ja eine Sache, die durchaus nicht neu ist, sondern schon im 18. Jahrhundert seine Wurzeln hat, aber jetzt gerade ein aktueller Begriff wieder geworden, weil man sich fragt, unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts oder auch schon des 20., was ist dann Nature Writing, was ist Natur, mit welcher Natur gehen wir heute um, mit welchem Naturbild und wie gehen wir mit der veränderten Natur um, die wir selbst als Menschen geschaffen haben. Und insofern hat das, was in diesem Gedichtband verhandelt wird, damit zu tun, als es um vom Bergbau vernutzte Gebiete geht zum Beispiel, als es aber auch darum geht, rein sprachlich, also wie schaffe ich Strukturen, die ich in der Natur vorfinde oder die ich eben nachbilden möchte, aus der Natur in Sprache zu übernehmen.
Sie haben gerade
auf diesen zwei Ebenen.
Sie haben gerade gesagt, da steckt doch die Frage drin, was Natur eigentlich ist für uns. Was ist denn Natur für Sie?
Natur für mich als DDR-Kind, wobei das ist natürlich woanders auch nicht anders, ist durchaus auch immer eine Industrie, mit Industriekultur verbunden. Also Natur hängt eng mit dem Landschaftsbegriff zusammen, den ich wie andere Menschen auch schon aus dem 19. Jahrhundert übernommen habe. Und da hat man gewisse industrielle Folgen durchaus mit aufgenommen. Also die großen Felder, die wir hier zum Beispiel haben, die sind für mich Natur, aber das sind sie natürlich nicht. Insofern ist Natur ein Konstrukt einerseits, aber andererseits habe ich mir eben gerade den Begriff der Wildnis genommen, um auf diesen speziellen Aspekt, dieses chaotische, ungeordnete, auch lebensspendende, aber auch zerstörerische, auf diesen Part der Natur besonders einzugehen.
Genau, ich habe ja vorhin schon mal den Anfang Ihres Gedichtes »Komm, Wildnis in unsere Häuser« kurz mal anzitiert. Das ist gleich das zweite Gedicht in Ihrem Band und das ist eine Anrufung an die Wildnis, also »Komm, Wildnis in unsere Häuser«. Ja, mit welchem Ziel eigentlich? Was soll die Wildnis tun? Was wird ihr aufgetragen in diesem Gedicht?
Das ist eine gute Frage. Also der Band ist ja absolut nicht moralisch, obwohl ich zu diesen Dingen durchaus auch eine Haltung habe. Aber dieses Gedicht ruft quasi auch die Zerstörung sozusagen an, die aber als eine Nennung der Phänomene auftaucht, die Wildnis im Positiven wie im Negativen bewirkt. Also Wildnis ist für mich, wie ja auch überhaupt, so ambivalent, dass ich mich nicht entscheiden wollte zu sagen, Wildnis ist etwas, wie es jetzt allgemein eigentlich so gesellschaftlich Usus ist, etwas, was wir uns zurückwünschen. Also Wildnisgebiete werden ausgewiesen. Wildnis bedeutet Abenteuer, also es ist recht positiv besetzt gerade im Moment. Und Wildnis ist aber auch nicht das Dämonische, vor dem man Angst haben muss, sondern beides zugleich halt. Also nicht von dem ausschließlich. Und dieses Gedicht geht dem, das kann eben die Kunst nach, ohne zu werten, welches davon die Wildnis ist, die wünschenswert ist und welches die ist, die nicht wünschenswert ist, weil Wildnis kann sich nicht trennen in die, die wir brauchen und die wir nicht brauchen können.
Wobei ich muss sagen, so wie ich es jetzt gelesen habe, es liegt natürlich immer an einem selbst, was man hineinliest in so einen Text. Aber wenn ich nur mal den Anfang nehme, komm Wildnis in unsere Häuser, zerbrich die Fenster, komm mit deinen Wurzeln und Würmern, überwuche unsere Wünsche. Das ist ja schon, also es ist ja wie ein Auftrag an die Wildnis, komm und lösch unsere Menschenwelt aus, oder?
Das hat Wildnis ja in sich. Also
aber
sozusagen,
Sie,
wenn man,
genau, aber es wird ihr ja hier als Auftrag von ihrem lyrischen Ich übergeben. Komm, lösch uns aus.
Wobei, wenn Sie dann weiterlesen, auch zum Beispiel unseren Trieb zur Liquidität oder dann kommen die Denkfabriken und sowas alles. Es löscht in der Tat alles aus, weil wenn man es ernst meinen würde, mit dem der Wildnis nachzugehen, dann kommt man tatsächlich an diesen Punkt. Und das Gedicht macht im Grunde nichts weiter, als das konsequent durchzuführen, was in der Idee des Bandes, im Konzept angelegt ist.
Genau, ich reite auch so darauf rum, weil ich, weil dieses Motiv immer wiederkehrt in Ihrem Buch und auch fast so etwas wie eine Klammer bildet, weil am Ende des Buches es auch nochmal ganz stark wiederkehrt in einem realen Ereignis, will ich später noch mit Ihnen drüber sprechen. Aber diese Vorstellung, dass die Wildnis eben oder die Natur zurückkehrt und das, was wir angerichtet haben auf dieser Erde, sich zurückholt, überwächst, das ist doch ganz prägend für Ihr Buch, oder?
Ja, also das durchaus. Dieses Gefühl kommt auch wirklich aus der persönlichen Geschichte der Gegend, in der man aufgewachsen ist, die durchaus auch vom Bergbau geprägt war, so im Großraum, und da auch Kali-Industrie hatte, wo man wohl wusste, dass man die ganze Zeit davon lebt, mit dem Dünger, der auf die Felder verteilt wird, von dem, was man unter der Erde herausholt und wo dann durchaus auch hier, da muss man gar nicht so weit gehen, wie der Band geht, bis in den Nordural, es Einbrüche gibt, Erdrutsche und dass alles wieder zurückkommt, aber auf eine Weise, wenn man vom Menschen absieht, was schwierig ist, wenn man einer ist, nicht wahr? Wenn man vom Menschen absieht, ist auch als Phänomen wiederum sehr geradezu wie für den Dichter gemacht scheint, nicht wahr? Also extra, als ob die Natur ihre Metaphern mitliefert, was natürlich Unsinn ist, weil es braucht den Menschen, sie zu lesen.
Wir sollten mal nicht nur über Ihre Gedichte reden, sondern auch mal eins hören. Ich habe Ihnen eins vorgeschlagen, wo Sie das, worüber wir jetzt gesprochen haben, Rückkehr der Natur, ich bringe es mal auf diese simple Formel, wo Sie das vergleichsweise sanft formulieren. Das ist das Gedicht Mythos. Würden Sie uns das vorlesen?
Ja, das mache ich mal. Mythos. Die Erzählungen der Ameisen auf ihren Pheromongleisen, die Erzählungen der Bienen in ihren Schwänzeltänzen, die Erzählung der abgeknickten Zweige eines Wildwechsels, die Erzählung der entwurzelten, der morschen, der von Kerfe durchfurchten Buchenstämme, die Erzählung der Wolken und des Lichts, die Erzählung der wandernden Schatten im Sand, die Erzählung des Nieselregens im Wasser, die Erzählung der Falten meiner Hand, der Tonlage meiner Stimme, die Erzählung des Blicks, mit dem du die Welt betrachtest, die Erzählung der Welt, ohne dass du sie anschaust. Weiter und weiter erzählt sich die Welt noch lange, nachdem du und ich und keiner, den wir kannten, mehr zuhört.
Und bei uns ist Daniela Danz mit ihrem neuen Gedichtband Wildnis. Und eins müssen Sie uns erklären, Frau Danz, wenn man auf den Titel guckt, denkt man, schreibt sich Wildnis nicht eigentlich anders, nämlich mit S am Ende? Bei Ihnen schreibt sich das mit SZ. Wie kommt denn da das SZ in Ihre Wildnis?
Ja, das war ein bisschen gewagt, das so auf den Titel zu setzen, weil in der Tat verunsichert das manche Menschen jetzt dergestalt, dass ich Angst habe, dass sie es mit SZ künftig schreiben. Das ist die Schreibweise, wie sie Hölderlin, also so im späten 18., frühen 19. Jahrhundert verwendet. Und ich beziehe mich in diesem Band sehr stark darauf, zum einen auf Hölderlin, zum anderen auf diesen Wildnisbegriff. Das haben wir eben schon mal kurz angesprochen, des späten 18. Jahrhunderts. Wildnis ist bei Hölderlin gerade in den späten Gedichten etwas, gegen das er sich absichern muss, also was für ihn eine Bedrohung darstellt. In einer Zeit, in der von Rousseau zum Beispiel bestimmt Wildnis doch was Paradiesisches geworden war. Und er selbst aber fühlt durch seinen psychischen Zustand, aber auch dadurch, dass er die Umbrüche in seiner Zeit sehr stark wahrnimmt, tatsächlich diesen Zwiespalt zwischen dem, dass Wildnis ihn natürlich interessiert als Dichter, auch das Chaos und das Lebendige, Ungeordnete, aber auf der anderen Seite ihn wirklich richtig real bedroht.
Das ist ja dann auch eine gesellschaftliche Wildnis, die auch auftaucht in Ihrem Buch, ganz dezidiert in einem Kapitel. Das haben Sie die Wildnis der Rede genannt. Was ist denn die Wildnis der Rede aus Ihrer Sicht?
Richtig, also darum ging es mir auch. Der Naturaspekt ist das eine. Das andere ist aber eine gesellschaftliche Entwicklung, die man so in den letzten, vielleicht 10 Jahren beobachten konnte, die in anderen Gesellschaften als der deutschen sogar noch ein bisschen stärker ist. Also in Russland sind alle Regale voll mit Büchern, wie ich mir jetzt am besten Wolfshunde oder Wölfe halte. Ist allenthalben auch eine Sehnsucht nach der Gefahr, nach Extremsituationen zu spüren und gleichzeitig auch ein Hang zum Rohen und Ungeschliffenen. Also zum Beispiel äußert sich das in Sprache natürlich. Das ist jetzt unwertend, also positiv wie negativ. Es äußert sich in Sprache dadurch, dass ich zum Beispiel kurze Sätze habe, dass ich direkter werde, dass ich, was aber auch eine ältere Tendenz ist, Sachen aus der sozusagen Gossensprache mit hineinnehme in die Hochsprache und das vermische. Aber auch dadurch, dass ich chaotische Zustände durch Sprache herzustellen manche Menschen chaotische Zustände durch Sprache herzustellen versuchen.
Sie haben auch 4 Corona-Gedichte in dem Band. In einem dieser Corona-Gedichte taucht noch eine weitere Wildnisform auf. Wieder zu meinem Erstaunen, nämlich eine Wildnis der Pause. Was ist denn eine Wildnis der Pause?
Also die Corona-Gedichte in diesem Band sind echt last minute. Die sind wirklich noch kurz vor Druck reingekommen. Und die Pause, nicht wahr? Das war die Pause, in der sie damals entstanden sind, diese Zeit im März, April. Die Pause ist, also erstmal bezieht sich das auf den Begriff Corona, der älterer Begriff für die Fermate, also für die Pause in der Musik ist. Und da ist es so, dass in einer Pause ja alles entstehen kann. Die Pause ist an sich geradezu dasselbe wie, also Ordnung und Chaos sind darin verbunden. Mhm. Und man weiß nicht, was nach der Pause ausbricht. Man weiß nicht, aus was in einer Pause sich geformt hat und aus ihr hervorgeht als was. Also es ist die Leerstelle schlechthin, die wir nicht im Zugriff haben mehr. Und insofern die Wildnis, die sich in dieser Leerstelle entwickelt.
Man hört jetzt schon ein bisschen an, worüber wir alles schon geredet haben. Natur, zurückgelassene Technik in der Natur, die Wildnis der Rede, die Wildnis der Pause. Ihr Buch ist ganz reich an Erfahrungen und an Welt, die eingegangen ist in Ihre Gedichte. Es gibt auch ganz viel Technologie, die man vorfindet in Ihren Gedichten. Und besonders nochmal am Ende Ihres Bandes, da gibt es ein langes Gedicht, das ist gut 10 Seiten lang. Das heißt Stadt der Avantgarde. Schlägt eben auch wieder einen Bogen zurück zu diesem Gedicht am Anfang des Buches, worüber wir vorhin gesprochen haben. Was ist denn die Stadt der Avantgarde und wie haben Sie die kennengelernt?
Also die Stadt der Avantgarde ist ein Titel, der in dieser Stadt, die ich meine, nämlich Beresniki im Nordural, also noch nördlich von Perm, am Eingang dieser Stadt so genannt ist. Und die im Grunde jetzt ja eigentlich das Gegenteil ist, aber es hat natürlich auch was, das wörtlich zu nehmen. Sie ist 1932 gegründet, also keine 100 Jahre alt, als Monocity, also zur Versorgung der dort befindlichen Kalimine mit Arbeitskräften. Und das war und ist jetzt der Hauptarbeitgeber der Stadt, aber über die Jahre ist Wasser in die Mine gedrungen durch Havarien, es gibt Methangasblasen. Wir kennen das auch durchaus auch von Deutschland, muss man sagen, wobei die Situation in Russland nochmal eine andere ist. Und jetzt wohnen die Bewohner dieser Stadt, die von der Kaliindustrie leben, auf dieser unterhöhlten Stadt, wo sich immer mal Löcher auftun durch Absenkungen halt und Tagesbrüche, wo Teile der Stadt, also Häuser, Kirche steht auch schon schief, da hineinfallen in den Unterraum. Ja.
Also das ist so ein Vorgang, wo das, was der Mensch getan hat in der Natur, eben da die Erde aushöhlen sozusagen, jetzt auf ihn zurückfällt. Meinen Sie in dem Sinn auch, kann man wieder verstehen, dass es eine Stadt der Avantgarde, die zeigt ein bisschen, was uns in einem größeren Maßstab überall auf der Welt bevorstehen könnte?
Ja, in der Tat. Das ist wirklich wie eine Art Metapher und etwas, woran der Mensch, der jetzige Mensch schuldig und unschuldig ist. Also der Einzelne, der dort wohnt, dort seine Arbeit hat, dort hineingeboren wird, der ist natürlich auch in großem Maße unschuldig, aber dann auch natürlich sind wir alle schuldig, indem wir das mitmachen, an dem eigenen Unglück im Übrigen. Also nicht nur an der Vernutzung der Natur, sondern in dem Moment bekommt der Mensch es ja auch unmittelbar zu spüren. Und dieses Gefühl, dass man drin hängt, egal wie, dass es was Schicksalhaftes hat, dass man auch den Nutzen davon hat und eben den Nachteil. Das hat mich an der Stadt sehr fasziniert, weshalb ich da eben 2018 hingereist bin zu einer Recherchereise.
Und daraus ist dieses Langgedicht Stadt der Avantgarde entstanden. Zu lesen in dem Gedichtband Wildnis von Daniela Danz im Waldstein Verlag ist der erschienen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch über diese tollen Gedichte, Frau Danz.
Ihnen auch, Herr Meyer. Na, auf Wiederhören.
Machen Sie es gut.